Immanenz. Die Welt ist voll von Menschen, die mehr oder minder klar bewusst, wofern es angängig ist, bei dem verfahrenen Zustand der Kollektivhypnose überhaupt vom Bewusstsein zu sprechen, nach Gott suchen. Es sind nicht wenige darunter, die sich unter die Tarnkappen des Skeptizismus und des Atheismus, des Existenzialismus und des Nihilismus flüchten. Die meisten Gottsucher bedienen sich der Gnademittel von Glaubenslehren, welche die Transzendenz der Gottheit betonen. Hiergegen würde nichts zu erinnern sein, wenn nicht leider dieser Begriff zerdehnt, zerdeutet und missverstanden, zumeist aber recht naiv interpretiert dastünde, indem die zweifellos alles übersteigende Gottheit in dem blauen Himmel jenseits von Bergen, Wolken und Sternen versetzt wird, hienieden allenfalls durch Gebete, wirklich aber erst nach dem Tode erreichbar, falls man ein rechtschaffenes Leben geführt und alle Gebote gehalten hat. Solcher schlichter Glaube entspricht einem kindlich verträumten Zustand, ist achtbar und schön, gerät aber oft ins Wanken, wenn Verführung, Sorge, Entsetzen und andere Tages- und Nachtgespenster ihr Spiel treiben oder wenn das geistige Wacherwerden nahe rückt. Wiederum andere Sucher machen sich Fetische oder versetzen ihren Wunschgott in ein Bild oder gar in einen durch Legenden und Slogans künstlich übersteigerten lebenden Zeitgenossen, vielleicht auch in eine nationalistische Verstiegenheit, eine Rassenidee oder ein Kollektivsystem zwecks Herbeiführung eines irdischen Paradieses. Kurzum, so ziemlich alle miteinander suchen den Gott irgendwo draußen oder in Abstraktionen. Sie übersehen es geflissentlich, dass alle echten Lebensmeister und Weisen, alle ernstzunehmenden Mystiker und Heiligen noch immer den Rat erteilt haben, dass man sich ins eigene Innere versenke, wo einzig das Ersehnte, Gott, Himmelreich, Atman oder wie immer genannt, gefunden werden könne. Wenn allenfalls ein vermeintlich oder wirklich erleuchteter, in apokalyptischer Sprache die Gottheit mit irdisch-sinnlichen Emblemen und Begriffen in Verbindung bringt, so geschieht es nur, um Unsagbares durch Gleichnisse dem inwendigen Fühlen und Meditieren ahnbar zu machen. Alle derartigen Hilfsbegriffe und Verherrlichungsversuche haben immer wieder zu heillosen Vermischungen und Verwechslungen geführt, so dass Gott durch das Götterbild, Ewigkeit durch die Zeit, Geist durch den Verstand, Wille durch den Wunsch, Seele durch die Triebe, Liebe durch die Begierde überblendet wurden. Dass der Weg zu Gott ein Weg nach innen und nicht nach außen ist, darin sind also alle einig, die wirklich in Betracht kommen und die wirklich erkannt und gewusst haben. Es leuchtet mithin ohne weiteres ein, dass Bo Winra auch keinen anderen als eben diesen Weg anzugeben hat. Aber seine Angaben sind so deutlich und konkret, dass auch hier wiederum alles in alten und neueren Zeiten über die Immanenz Gottes vorgebrachte nun erst eine taghelle Ergänzung findet. Er zeigt uns nicht nur, wo und wie Gott zu finden ist, sondern vor allem auch, wer und was Gott ist. Er vermochte geistige Tatsachen zu enthüllen, die bisher unsagbar schienen, dass er es tun konnte und durfte, wird von allen Menschen, die weder durch Schlummer und vorgefasste Meinung trunken sind, noch auf der Bank der Spötter sitzen, als eine große spirituelle Wohltat empfunden werden. Wie klärt nun der Meister unseren Gottesbegriff? Zunächst durch eine überraschende Behauptung, die dem oberflächlich Prüfenden beinahe nach Hegelei schmecken könnte, von der sie selbstverständlich weltenweit entfernt ist. Nur der freie, bewusste Wille des Geistes gestaltet sich selbst für sich selber zu Gott. Diese Formulierung klingt beinahe erschreckend, weil Gott als Selbstgestaltung des Geisteswillens, als seine höchste Selbstaussprache hervortritt, das Universum bedingend und durch dasselbe bedingt. Diese klare Herausstellung wirft mit einem Male das so ersehnte Licht auf die Logos-Lehre im ersten Kapitel des Evangeliums nach Johannes. Schon in dessen überlieferter und in alten Zeiten unvermeidlich durch Abschreiber- und Korrektorhände redigierter Form bekommt es durch Bohuenra und seine insbesondere im Buch vom lebendigen Gott entwickelte Lehre einen die Organe der Seele erquickenden und befriedigenden Sinn. Der Meister hat in seinem Buche »Die Weisheit des Johannes« eine geistige und sinngemäße Rekonstruktion von des Schülers Johannes Schrift gegeben, die zwar weder für fromm und dogmatisch Gläubige noch für Schriftgelehrte bestimmt ist, überdies in keiner Weise diese Menschengruppen anzugreifen oder sonst wie zu stören wünscht, aber denen, die eigene Wege gehen müssen, ungemein aufschlussreich ist. Sie ist überhaupt eine der vom Bohuenra dargebotenen Integrationen und Reintegrationen. Die entscheidenden Anfangssätze des Evangeliums gehören unmittelbar in den Zusammenhang dieser Erörterung über die vom Bohuenra geschaffene Integrierung urältester Lehre von der Immanenz Gottes im menschlichen Ich. In der textlichen Überlieferung lauten diese Sätze in streng wörtlicher Übersetzung aus dem Griechischen: Zu Anfang war das Wort, Logos, und das Wort war gegenüber dem Gott, und Gott war das Wort. Alles ward durch es, und abgesondert von ihm ward auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Der Meister gibt folgende Fassung, die in der Hauptsache alles ins Präsens, nämlich in die ständige Gegenwart der Ewigkeit versetzt. Im Anfang ist das Wort, und das Wort ist in Gott, und Gott ist das Wort. Alles hat Dasein nur in ihm, und außer ihm ist nichts im Dasein, auch das Geringste nicht. In ihm hat alles Leben, und sein Leben ist der Menschen Licht. Der Menschen Licht. Denn Gott ist Mensch, richtig verstanden, und das eigentlich Essentielle in des Menschen Ich-Geiste. Jedermann kann seinen Gott, von dem er sich im Sturz aus dem Lichte abgesondert hat, wiederfinden und nach des eigenen innersten Glaubensbilde formen, wodurch er ihm allein, ergründbar wird. Wie aber kann diese inwendige Gottesgeburt geschehen? Durch das Wort. Wie ist das gemeint? Der Meister hat immer wieder auf die magische Kraft des Wortes hingewiesen und geradezu gesagt, dass unseren Tagen, da nicht alle Zeit die gleichen wundersamen Kräftewirkungen zu gewahren sind, keine andere magische Wirkung gemäß ist als die des Wortes. Schon das nach außen gesprochene Wort zeitigt, wie viele Beispiele in unseren Zeitläuften dargetan haben, in der Gegenwart Folgen von einem Ausmaß, wie man es früher vielleicht nicht gekannt hat. Nur scheinbar oder zumindest nur zum Teil gehen die Wirkungen der Worte aus ihrem verstandesmäßig fassbaren Sinn hervor. Vielmehr ist es ihr laut magischer Wert, ihre Entsprechung zahlenmäßigen und rhythmischen Gegebenheiten der Allwelt gegenüber, welches ihre gewaltige, unter Umständen Berge versetzende Kraft ausmacht. Denn die richtigen Worte sind aus dem Urwort hervorgegangen, wie das Ich aus dem Welten-Ich. Und der Weg zu Gott ist der Weg zur inneren Identität des Wortes mit dem Worte aller Worte, zur Erfahrung des Namens jenes Menschen, der man ist. Darum heißt es in einem der von Bohunra zur inwendigen Übung gegebenen deutschsprachigen Mantra: Ich bin, ich lebe, ich drinnen, ich draußen, ich einer, ich alle, ich bin. Das innerlich erfüllte Wort macht, eine entsprechende Lebensführung vorausgesetzt, die Dornbüsche auflodern, die Türen aufspringen, welche von der inwendig harrenden Gotteschaft trennen, wie eine werdende, zudem liebende und verständige Mutter ihrer Ernährung eine erhöhte Sorgfalt zuwenden mag, so wird der seinen Gott gebären wollende Geistesschüler bedachtsam die Worte wählen, die er kommuniziert, die er inwendig spricht und übt, die er als geistige Speise genießt, weil er sie nicht bloß sich selber, sondern vor allem dem hochheiligen Gottkind zuwendet, welches der Geburt harrt. Da das wirkliche Ich des Menschen, das bisschen verträumte Person und Maske, das im Ich-Ton von sich zu reden beliebt, freilich nicht im entferntesten, ganz und gar aus dem Geiste ist, so leuchtet der im Ich geborene Gott als die Selbstaussprache des Geistes auf und ist identisch mit dem einzigen Gotte überhaupt, wiewohl gestaltet im Sinne der individuellen Entelechie des betreffenden Menschen. Der Möglichkeit nach ist jeder Mensch ein Entwurf zu jenem christlichen Legendenheiligen Christophorus, der zuerst unbewusst und von der Last hinabgedrückt, dann bewusst werdend, bei immer leichter werdender Last, das Gottkind und mit ihm Essenz und Wesen des Allgeistes durch das Gewässer, durch die Urseinselemente des Seelenmeeres trägt. Da sich Gott dem Einzelmenschen nur in dessen Formung offenbart, so gehört er, wiewohl identisch mit dem Gott des Nächsten, nur und nur ihm an, ohne in dieser Form dem anderen offenbar werden zu können. Der Versuch aber, das Geheimnis dieses Bildes einem anderen zu enthüllen, wäre schändlichster Treubruch und würde die schrecklichsten Folgen nach sich ziehen. Vielleicht ist etwas davon enthalten in dem durch Herodot überlieferten Märchen vom Herakliden-König Kandaules oder Myrsilos, der seines Weibes Schönheit dem Freunde Gyges zu zeigen begehrte. Er verlor dadurch das Leben. Heißt es nicht, das Leben verlieren, wenn man seinen Gott preisgibt und dadurch verliert? Denn Gott ist das Wort und das Wesen des Lebens und des Menschenlicht, wie es bei Johannes steht und Bo-Win-Ra uns gezeigt hat. Wenn uns nun gesagt wird, dass Gott in der Seele des Menschen geboren wird, so erhebt sich die Frage, was ist die Seele? Unendlich vieles ist in den Zeiten über die Seele gesagt worden, ungemein Widersprüchliches, das sich aber vielleicht durch die von dem Meister dargebotene Integration auflöst. Das führt uns in seine Lehre von der Seele.